ARD Sounds.
Medizinisch gesehen sind selbst komplizierte Organspenden heutzutage längst Alltag. Trotzdem ist Deutschland, was Organspenden angeht, im europäischen Vergleich immer noch ein Entwicklungsland. Die Deutschen spenden zu wenig Organe. Und täglich sterben im Durchschnitt 2 bis 3 Menschen, die auf der Warteliste für eine Transplantation stehen. Antje Büll ist Medizinjournalistin beim NDR und sie recherchiert seit vielen Jahren zu dem Thema. Sie erzählt uns heute, wie die Politik versucht, das Problem zu lösen und wie Betroffene mit dem Organmangel umgehen. Und es geht um die grundlegende Frage, warum tut sich Deutschland so schwer in Sachen Organspende?
Also ich hatte mit einem Arzt gesprochen, der meinte, ja, die Deutschen, die diskutieren immer so viel. Also in Deutschland wird alles erstmal so skeptisch betrachtet und da könnte ja irgendwie noch Missbrauch mitgetrieben werden. Wer weiß, ob die Ärzte sich bereichern wollen.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Mittwoch, der 3. Juni. Hallo Antje, schön, dass du bei 11KM bist.
Hallo Elena, ja, schön, dass ich hier sein kann.
Das, was ich und was, glaube ich, viele über Organspende in Deutschland wissen, ist, dass es zu wenig Spenderinnen und Spender gibt. Und es gibt da ja auch öfter mal so Aktionen, die darauf aufmerksam machen sollen. Was bedeutet das für Betroffene, die auf ein Spenderorgan warten? Welche dramatischen Folgen hat das?
Ja, das warten hier unwahrscheinlich viele Leute auf ein Spenderorgan, die sind ja sterbenskrank. Also wenn du überhaupt auf so einer Warteliste oben bist, musst du ja sehr krank sein, sozusagen kurz vorm Tod. Und ich habe schon viele Filme zu dem Thema gemacht und schon miterlebt und ganz dramatische Dinge gesehen. Also so eine kleine 2-Jährige, die auf eine Leber wartete und das war hochdramatisch, weil ich nie wusste, schafft sie das jetzt und schafft sie das überhaupt bis zu unserem Dreh oder wird sie sterben? Da haben die Ärzte die ganze Zeit um das Leben dieses Mädchens gekämpft. Der Vater hatte ihr einen Teil seiner Leber gespendet. Das hat aber dann nicht geklappt. Die wurde dann abgestoßen. Und es war also hochdramatisch, ob dieses kleine Mädchen dann überlebt. Und wir sind dann da, als die Transplantation war, hingefahren. Und es war so schlimm zu sehen, wie dieses Mädchen, also dieses Mini-Kind, an so vielen Schläuchen hing und also beatmet wurde. Und die ist aber jetzt 16 Jahre alt und der geht super gut.
Weil sie eine Spendeleber bekommen hat.
Aber viele sterben auf der Warteliste.
Wir wollen in dieser Folge mit dir darüber sprechen, wie versucht wird, daran etwas zu ändern. Aber zunächst mal, wie funktioniert denn das System Organspende in Deutschland ganz grundsätzlich?
Also normalerweise bekommt man ja ein Organ von einem Verstorbenen, eine Todspende oder postmortale Spende nennt man das auch, dass jemand verstirbt, Hirntod erklärt wird und dem werden dann verschiedene Organe entnommen, die dann gespendet werden können. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, vor allem bei der Niere, weil man ja 2 Nieren hat, dass es eine Lebensspende gibt. Also man kann mit einer Niere ganz gut leben. Bei der Niere ist das eigentlich eine Möglichkeit, die sehr, sehr gut ist, die auch besser ist als die Todspende, weil die Lebensspende, das ist ja dann ein gesundes Organ, die Operation ist planbar. Und man kann sagen, also beide Spender und Empfänger kommen gleichzeitig ins Krankenhaus. Also das ist eine unwahrscheinlich gute Form der Spende eigentlich.
Ich habe einen Organspendeausweis und den will ich jetzt einmal kurz rausholen. Ich habe den schon seit mehreren Jahren in meinem Portemonnaie. Und da steht ja dann, für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen, / Geweben zur Transplantation in Frage kommt, erkläre ich mich bereit zu. Und dann kann man so unterschiedliche Sachen ankreuzen. Also man kann auch zum Beispiel Ausnahmen machen für bestimmte Organe. Dieser Spendeausweis ist ja aber, hier steht ja nach meinem Tod, nur für Todspenden, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall nur für die Todspenden. Das hat mit der Lebensspende gar nichts zu tun. Also die Lebensspende ist zurzeit in Deutschland nur möglich bei sehr nahestehenden Personen. Das heißt, deinem Ehepartner kannst du eine Niere spenden, deinem Bruder, Schwester oder sehr, sehr nahestehenden Personen. Und wenn das dann nicht passt, dann musst du auf eine Todspende warten. Ich habe ein Ehepaar getroffen in der Nähe von Hannover, wo mittlerweile der Ehemann schon seit 7 Jahren auf eine Totspende wartet, weil er keine Lebensspende bekommen kann. Und das ist deswegen der Fall, weil seine Frau, die ja gerne spenden möchte, und seine 4 Schwestern, bei denen passt die Niere nicht für ihn. Also es gibt zu viele Antikörper von seiner Seite. Und deswegen wartet er jetzt seit 7 Jahren auf eine Niere. Und das ist bei der Niere so, da stirbt man ja nicht sofort. Man hat die Möglichkeit der Dialyse, aber trotzdem ist das für die Leute, die warten müssen, hochdramatisch.
Das ist natürlich schon sehr belastend, ne? Gerade wenn man jetzt über die Jahre auch sieht, wie er doch abgebaut hat, ne? Nicht nur körperlich, sondern auch mental.
Annika Rabe, mit der ich gesprochen habe, und Sebastian Rabe, das ist ihr Mann, die warten jetzt darauf, dass irgendwann mal vielleicht jemand stirbt und die Niere passt.
Das ist schon beängstigend, wenn wir uns schon vorstellen, wie es so weitergeht und wie lange das noch so bleibt. Was noch passiert, macht einem schon Angst.
Die Organspendequote in Deutschland ist insgesamt niedrig, aber gibt es da auch einen Unterschied, also zwischen Lebensspenden und Todspenden? Also wie ist die Quote bei diesen Lebensspenden, zum Beispiel bei Nieren?
Ja, dadurch, dass man bisher in Deutschland nur zwischen Ehepartnern und anstehenden Personen eine Lebensspende machen kann, ist auch da die Quote sehr niedrig. Also auch da bei Lebensspenden ist Deutschland im europäischen Vergleich ganz hinten an.
Ist schon traurig, dass ich jemanden hätte, der für mich spenden möchte und es nicht möglich ist.
Und das ist natürlich total frustrierend, wenn man sieht, die anderen europäischen Länder, die machen das alles viel freier.
Und wenn ich jetzt ins Ausland gucke, wo das möglich ist und hier nicht, da fragt man sich halt, wieso nicht hier, ne?
Also zum Beispiel in den Niederlanden, in Österreich, in Großbritannien, in Spanien. Da kann man auch über ein Register eine Lebensspende von einem fremden Menschen bekommen. Also da wird über ein Register sozusagen geguckt, welche Niere könnte jetzt für Sebastian Rabe passen. Und in Deutschland gibt es diese Beschränkungen, die man sich nicht so richtig erklären kann, warum Deutschland so strikt ist und so viel diskutiert.
Ja, da würde ich gerne nachher noch mal ausführlicher mit dir drüber sprechen, warum die Situation in Deutschland so ist, wie sie ist. Aber lass uns erstmal bei Sebastian bleiben. Wie geht er mit dieser Wartezeit um?
Ja, es ist natürlich total belastend und schwierig für diese Familie, weil man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht. Also als Nierenpatient hat er die Möglichkeit der Dialyse, aber Dialyse ist ja auch nicht irgendwie was, was man denkt, oh, das ist jetzt die Alternative zu einer Niere, die ersetzt nur 10-20% der Arbeit der Niere. Und da muss man also 3-mal die Woche 4 Stunden eine Blutwäsche machen. Das gesamte Blut wird mehrfach gereinigt aus dem Körper raus, in den Körper wieder rein. Das ist so anstrengend für den Organismus. Die meisten Menschen können dann auch nicht mehr arbeiten oder auch gar nicht so richtig am Leben teilnehmen.
Ich habe gute Tage, wo ich wirklich fit bin. Oder andere Tage, wo ich dann halt nach der Dialyse ganz drauf auf dem Sofa liege und mich dann halt schlapp fühle und nicht wirklich was machen kann.
Das hat mir Sebastian Rabe, den wir bei der Dialyse begleitet haben, erzählt.
Ich weiß nicht, wie lange ich ohne Dialyse überleben würde. Also rettet mir auf der einen Seite das Leben, aber auf der anderen Seite natürlich ein riesengroßer Einschnitt, dass ich jeden zweiten Tag hier liege, mehrere Stunden in dieser Position hier. Also auf der einen Seite großes Glück, auf der anderen Seite großes Pech.
Sebastian Rabe sagte, er möchte so gerne wieder richtig mit seinen Kindern spielen, Fußball spielen und Sport machen. Das ist kaum möglich, wenn man an der Dialyse ist. Und insofern, der Körper wird halt immer schwächer, bis er dann, ja, also die Lebenserwartung von Dialysepatienten ist ja viel geringer als von Nicht-Dialysepatienten. Das muss man ganz klar sagen.
Wie viele Menschen in Deutschland warten, wie Sebastian Rabe, aktuell auf ein gespendetes Organ?
Also es sind fast 8.600 Menschen derzeit in Deutschland auf der Warteliste. Schwerkranke Menschen, die auf ein Organ warten. Und jetzt sterben natürlich nicht alle, weil es die Möglichkeit für die Nierenpatienten der Dialyse gibt. Aber die, die zum Beispiel auf ein Herz warten, auf eine Lunge warten, auf eine Leber warten, die können nicht so viele Jahre warten. Also man muss sich auch mal vorstellen, in Deutschland sterben 2 bis 3 Menschen täglich, die auf der Warteliste stehen, weil sie kein passendes Organ bekommen.
Noch immer gibt es in Deutschland zu wenige Organspenden. Die Bundesregierung will das Problem zumindest etwas entschärfen. Künftig sollen Organspenden von lebenden Personen einfacher möglich sein.
Ende März, da hat der Bundestag eine Reform des Transplantationsgesetzes beschlossen. Wie verändert das jetzt konkret die Situation für Menschen wie Sebastian Raabe?
Deutschland hat zwei Erweiterungen des Transplantationsgesetzes eingeführt, so inspiriert von den Niederlanden, würde ich jetzt mal sagen, die das schon am längsten haben, gibt es jetzt zwei neue Instrumente. Das heißt jetzt, dass Überkreuzspenden möglich sind. Überkreuzlebensspende bedeutet, dass man in einem Register eingetragen wird als potenzieller Empfänger, der eine Niere sucht und aber gleichzeitig auch einen Spender mitbringt. Also in unserem Fall, wir waren in den Niederlanden, wo das ja schon seit 20 Jahren gemacht wird, war das ein Mann, der nierenkrank war. Und der hat seine Mutter als Spenderin mitgebracht in dem Register. Die konnte nicht für ihn direkt spenden. Ihre Niere passte nicht für ihn. Und dann wurde über das Register ein möglicher anderer Spender gefunden aus den Niederlanden, der zu ihm passte. Und dann wurden an einem Tag 8 Transplantationen durchgeführt in 2 unterschiedlichen Kliniken, wo sozusagen einer dem anderen eine Niere spendete bzw. empfangen hat, sozusagen so ein Ringtausch oder so ein Ping-Pong von Nierentransplantationen an einem Tag. Und so ist es dann möglich, dass Leute, die sonst gar keine Niere bekommen könnten, weil im näheren Umfeld keiner passender Spender da ist, dann doch eine Lebensspende bekommen. Und dann ist es außerdem noch möglich, das zu erweitern, eine sogenannte altruistische Spende. Also altruistisch im Gegenteil von egoistisch heißt, dass man aus Nächstenliebe eine seiner Nieren spenden kann. Und man könnte also dann sagen, so einen Menschen haben wir dann auch in den Niederlanden begleitet, der sich einfach gedacht hat, ich bin Arzt gewesen, ich habe viel Leid in meinem Leben gesehen, der hat auch in einem Hospiz gearbeitet und ich möchte jetzt meine Niere für die Allgemeinheit spenden.
En voor mij was dat heel erg belangrijk om dat te doen, dat ik zei van, ik wil eigenlijk iemand daarmee helpen.
Dass man also demnächst in Deutschland eine Nierenspende machen kann, freiwillig. Eine aus Nächstenliebe, die nicht gerichtet ist. Und nicht gerichtet heißt, dass man nicht weiß, wer die bekommt, also anonym. Ich bin mal gespannt, wie sich das verwirklichen wird oder durchsetzen wird in den nächsten Jahren, wie viel tatsächlich davon stattfinden werden. Denn man kann sehr gut mit nur einer Niere leben.
Du beschäftigst dich schon super, super lange mit dem Thema Organspende. Wenn du jetzt auf diese Gesetzesreform in Deutschland blickst, wie bewertest du diese Neuerung?
Also ich freue mich erstmal, dass es überhaupt einen kleinen Schritt gibt, das ein bisschen liberaler zu machen, das Transplantationsgesetz. Die Ärzte, die ich gesprochen habe, die begrüßen das auch, dass sich was tut in Deutschland. Es dauert nur eine ganze Zeit, bis das Gesetz erstmal umgesetzt werden kann, weil dieses Register aufgebaut werden muss, in dem Spender und Empfänger registriert werden, abgeglichen werden. Es muss ein Algorithmus entwickelt werden, wie Spender und Empfänger zueinander gebracht werden können, wer finanziert das, wo wird das aufgebaut. Also da hat das Gesetz auch nochmal 3 Jahre Übergangsfrist eingeräumt, bis das dann umgesetzt werden kann. Und ob das zum Beispiel für Sebastian Raabe noch früh genug kommt, weiß man nicht. Der wartet ja jetzt schon 7 Jahre lang auf eine Niere. Mhm. Und die durchschnittliche Wartezeit auf eine Niere in Deutschland ist zwischen 8 und 10 Jahre. Mhm. Und zum Beispiel in den Niederlanden oder Großbritannien oder Spanien sind es nur 2 Jahre. Das heißt also, die Leute warten 4-mal so lange auf ein Spendeorgan. Also Sebastian Raabe hätte in den Niederlanden schon längst eine Niere. Gleichzeitig ist diese Gesetzgebung ja nur ein winziger Schritt. Also das wird nicht groß die Organspendezahlen nach oben treiben.
Warum?
Das wird nur sein, wenn wir wirklich eine Widerspruchslösung haben. Dann werden die Organspendezahlen auch nach oben gehen. Lebensspenden ist ein kleiner Bereich, auch nur bei Nierenspenden. Es gibt viele Nierenpatienten, die auf ein Organ warten. Aber es wird nicht der große Gamechanger sein.
Diese Widerspruchslösung, da sind wir dann wieder bei meinem Organspendeausweis. Es gibt also
zu wenig Leben spenden. Aber wieso gibt es denn in Deutschland auch so wenig Menschen, die nach ihrem Tod ihre Organe spenden?
Also, dass die Spenderquoten so niedrig sind als in anderen EU-Ländern in Deutschland, liegt vor allen Dingen an unserer Gesetzgebung. Es ist ja gar nicht so, dass die Menschen nicht spenden würden. Also über 80% der Deutschen würden ihr Organ spenden, aber letztendlich spenden so wenig, weil es diese Zustimmungslösung gibt und nicht die Widerspruchslösung. Also in Deutschland haben wir die Zustimmungslösung. Das heißt, du musst wirklich einer Organtransplantation explizit zustimmen, sonst dürfen dir keine Organe entnommen werden. Und das können natürlich auch, wenn du gestorben bist, deine Angehörigen tun, müssen das meistens auch, weil viele Leute haben ja keinen Organspendeausweis oder haben auch gerade nicht bei sich, wenn sie versterben, oder der ist nicht aufzufinden. Und dann müssen die Angehörigen entscheiden, wäre das in deinem Sinne gewesen, Organe zu spenden. Und Widerspruchslösung hieße, dass du zu Lebzeiten direkt widersprechen möchtest, sagst, ich möchte meine Organe nicht spenden.
Also quasi das Gegenteil, einen umgekehrten Organspendeausweis, in dem dann quasi stehen würde, ich will das nicht, weil du automatisch eigentlich deine Organe spenden würdest.
Genau. Sonst würde eben jeder automatisch Organspender sein, wenn er nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Das hieße dann, dass man zu Lebzeiten eben sich in ein Register eintragen könnte, wenn man nicht spenden möchte. Und es heißt auch, dass also alle zum 18. Geburtstag informiert werden, dass sie widersprechen können und dass es die Möglichkeit gibt. Also es soll die Bevölkerung sehr groß informiert werden über die Möglichkeit des Widerspruchs, damit auch wirklich jeder widersprechen kann, der nicht Organe spenden möchte. Es gibt ja bestimmte Gründe, dass man das nicht möchte. Also es kann ja sein, dass ich sage, nee, möchte ich nicht. Dann kann man ja auch widersprechen. Was viele denken, so, wenn ich jetzt einen Organspendeausweis habe und wenn ich dann irgendwie sterbe und habe einen Unfall oder so, dann bin ich Organspenderin oder Organspender. Aber das ist ja meistens gar nicht so, denn es gibt eine ganz klare Definition in Deutschland oder überhaupt europaweit, also wer überhaupt Organspender, Organspenderin sein kann. Und das sind nur die Hirntoten. Das heißt, der Hirntod, der muss die Ursache des Todes sein. Und das ist halt in ganz, ganz wenigen Fällen nur, weil die meisten ja am Herztod sterben. Mhm. Also Hirntod ist als Todesursache sehr, sehr selten. Dafür musst du schon eine Hirnblutung haben. Und dann muss diese Hirnblutung auch die Todesursache sein.
Und nur dann darf man spenden?
Und nur dann darf man spenden.
Aber gibt es da medizinische Gründe für?
Also Hirntod ist irreversibel. Wenn deine Hirnfunktionen nicht mehr da sind, dann hast du noch nicht mal mehr Reflexe, dann ist gar nichts mehr da. Dann bist du nicht mehr lebensfähig. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass der Hirntod die Voraussetzung ist für eine Organentnahme. Und wenn du jetzt mal an Leute denkst, die irgendwie einen Herzschlag haben und die dann wiederbelebt werden, die sind natürlich jetzt, wäre ja schlimm, wenn die dann irgendwie Organspender sind. Und durch die medizinischen Möglichkeiten kannst du ja Menschen noch lange am Leben halten. Wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, keine Hirnströme mehr da sind, dann sind auch keine Reflexe mehr da, dann bist du tot. Dann ist also dein ganzer Körper nicht mehr in der Lage, irgendwie nochmal zum Leben erweckt zu werden.
Es ist ja schon auffällig, dass beim Thema Organspenden so viele europäische Länder viel liberaler sind als wir. Woher kommt diese Vorsicht in Deutschland?
Ja, in Deutschland habe ich so das Gefühl, die Gesellschaft und auch die Politiker sind grundsätzlich skeptisch. Also skeptisch, was die Transplantation anbetrifft, skeptisch, ob da alles richtig läuft im Operationssaal. Und ob die Menschen auch wirklich tot sind. Und dann steht ja auch immer noch im Raum die Gefahr des Nierenhandels zum Beispiel, was jetzt die Lebensspenden anbetrifft. Da ist also irgendwie eine große Angst da, dass ein liberaleres Gesetz ausgenutzt werden kann zur Bereicherung. Und das leben uns ja die anderen Länder in Europa vor, dass das nicht so ist. Und dass durchaus man den Ärzten vielleicht ein bisschen mehr trauen kann, beziehungsweise die psychologische Überprüfung der Spender stattfindet. Und dass diese Angst vor dem Nierenhandel oder vor Bereicherung, sage ich jetzt mal, unbegründet ist. Also der Arzt ist ja da, um zu helfen. Mhm. Und eigentlich hättest du die Möglichkeit, wenn mehr Spenderorgane da sind, diesem Menschen zu helfen. Und kannst aber diesem Menschen immer nur sagen, ja, ich habe leider kein Spenderorgan. Ja, es gibt immer noch keins. Ja, und also den Angehörigen, den Menschen. Und das ist natürlich auch für einen Arzt frustrierend. Es ist ja auch so, dass die Ärzte in Deutschland auf eine Änderung in der Gesetzgebung warten. Also im Prinzip warten die Transplantationsmediziner auf die Widerspruchslösung.
Für uns ist es schwierig zu sehen, dass die Patientinnen und Patienten in Deutschland so lange warten müssen und dass wir auch im internationalen Vergleich sehen, dass die Wartezeiten dort deutlich kürzer sind.
Kai Schmidt-Ott, das ist der Klinikdirektor von der Medizinischen Hochschule in Hannover und Nierenspezialist und verantwortlich auch für Transplantationen. Und der fragt sich auch, warum in Deutschland die Transplantationsgesetze so strikt sind.
Deutschland ist ja bekannt dafür, dass häufiger mal noch etwas mehr diskutiert wird als in anderen Ländern. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum das in Deutschland jetzt besonders lange dauert.
Also eigentlich ist es ja auch so, dass die Nachbarländer darauf warten, dass Deutschland endlich mal das Transplantationsgesetz ein bisschen liberalisiert. Denn es ist so, dass wir auch viel aus anderen Ländern Organe beziehen, weil wir so wenig Organspender in Deutschland haben. Dadurch, dass wir diese restriktive Gesetzgebung haben und nur wenig als Organspender in Frage kommen. Und da erhofft man sich natürlich durch die Widerspruchslösung, dass mehr Spender in Deutschland da sind. Also es ist zum Beispiel so, dass nur pro Million Einwohner 11 Organspender da sind. In Spanien ist es zum Beispiel so, dass pro Million Einwohner 48 Organspender da sind. Also über das Vierfache.
Es gab ja vor ein paar Jahren, 2020, schon mal so einen größeren Anlauf von dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, so eine Widerspruchslösung auch in Deutschland einzuführen. Das war dann aber nicht erfolgreich.
Nach einer emotionalen Debatte hat der Bundestag heute seine mit Spannung erwartete Richtungsentscheidung zur Neuregelung von Organspenden getroffen. Mit großer Mehrheit wurde die sogenannte Zustimmungslösung angenommen. Die viel diskutierte Widerspruchslösung fand keine Mehrheit.
So eine Widerspruchslösung, siehst du denn eine realistische Chance, dass es dazu zeitnah in Deutschland kommen könnte?
Also ich weiß noch, 2020 waren die Chirurgen und Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, sehr enttäuscht, dass die Widerspruchslösung damals nicht durchgekommen ist. Und Professor Kai Schmidt-Oppen, mit dem ich jetzt gesprochen habe, aus Hannover, der hofft jetzt, dass sich in Deutschland endlich die Politiker durchringen würden.
Weil das jetzt halt so breit Einzug in Europa schon gehalten hat, dass das vielleicht so ein bisschen als Vorbild dienen kann, dann auch, damit dann vielleicht in der Zukunft da auch mal der Wurf gelingt, auch in Deutschland die Widerspruchslösung einzuführen.
Es ist ja so, dass wir jetzt diese Lebensspende über Kreuzspende, Gesetzesreform, die ist ja jetzt durch. Und wahrscheinlich wird der Bundestag auch noch einmal über die Widerspruchsregelung sprechen. Es gibt einen Gesetzentwurf, den hat Nordrhein-Westfalen eingebracht in den Bundesrat. Erstmal hat er es beschlossen, zusammen mit 8 anderen Ländern. Und jetzt soll zeitnah, wahrscheinlich noch dieses Jahr, wird darüber diskutiert werden im Bundestag und abgestimmt werden, ob eine Widerspruchslösung tatsächlich in Deutschland kommen wird. Und die soll dann ab 2030 in Kraft treten. So ist der Plan. Und dann wird es auch so sein wieder im Bundestag, dass parteiunabhängig abgestimmt werden kann. Und ich bin auch schon mal gespannt über die ganzen Diskussionen, die es dann wieder geben wird im Bundestag. Ja, wie gesagt, in Deutschland wird da sehr, sehr viel drüber diskutiert.
Wenn wir mal so einen Blick nach vorne wagen, was ist dein Gefühl, wo geht da so die Reise hin? Werden wir in 10 Jahren hier wieder stehen und sagen, wir waren zu restriktiv? Oder sagen wir sogar, na, vielleicht sogar ganz gut, dass wir so vorsichtig waren?
Also ich meine, wenn man sagt, es ist gut, dass wir so vorsichtig waren, das heißt ja, dass man erstmal den Ärzten misstraut, dass die ja irgendwie was nicht richtig machen. Warum sollte das sonst gut sein, dass wir so vorsichtig sind? Also es gibt diese medizinische Möglichkeit, ein Organ von einem toten Menschen zu verpflanzen und damit einem anderen Menschen das Leben zu schenken. Und jedes Mal, wenn ich bei so einer Organtransplantation dabei bin, und das war ich jetzt schon öfters, es ist eine unheimlich emotionale Geschichte. Und ich habe tatsächlich auch einen Mann begleitet, einen jungen Mann, damals 28, der hat ein neues Herz bekommen und mit dem habe ich jetzt immer noch Kontakt. Und der hat geheiratet und ist Vater geworden und steht so voll im Leben und der wäre normalerweise tot. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, welchen Vorteil das haben sollte, restriktiv zu sein. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass es wichtig ist, dass jeder frei entscheiden kann, möchte ich meine Organe der Allgemeinheit zur Verfügung stellen oder nicht. Das ist ja auch gut so. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, mit meinem Herzen jemanden zu retten, der ein Herz braucht, dann wäre das das Schönste, was ich mir vorstellen könnte.
Vielen, vielen Dank, Antje.
Ja, danke schön, Elena.
Antje Böll vom NDR hat für ihre Recherche nicht nur Sebastian Rabe bei seiner Suche nach einer Spenderniere begleitet, sondern sie hat auch in den Niederlanden aus erster Hand erlebt, wie ein liberaleres Transplantationsgesetz wirkt. Das seht ihr alles in ihrem Film Meine Niere für einen Fremden, den hat sie für Arte Reh gemacht. Und den haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Autor dieser Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Lorenz Kersten, Viktor Völzner-Werisch, Christine Dreier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich, wenn wir uns bald schon wieder hören. Aber jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Es gibt nämlich eine neue Staffel von Seelenfänger, dem Podcast über Sekten, religiöse Bewegungen und esoterische Gemeinschaften. Diesmal geht es um eine christliche Gruppierung, die ihre Wurzeln in Südafrika hat. Das Team um die Hosts Emily Glaser und Dennis Müller recherchiert zu quasi Sabantu, einer gefährlichen Glaubensrichtung, die es auf die Kleinsten in unserer Gesellschaft abgesehen hat. Auf Kinder. Seelenfänger, Holy Hell, ab dem 4. Juni in ARD Sounds.